Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch hier sehen zu dürfen und begrüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde. Wir wollen heute fortfahren mit der Auslegung der Offenbarung. Wir sind schon einige Monate hier mittendrin, neigen aber langsam uns dem Ende zu. Und so lade ich euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung aufzuschlagen, das 18. Kapitel, ab Vers 9. Hier geht es immer noch um Babylon und um sowohl die Geschichte als auch den Untergang Babylons. Und heute wollen wir die Verse 9 bis 20 lesen und gemeinsam studieren. Hier heißt es: Und es werden über sie weinen und wehklagen, die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben. Wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen, und sie werden von ferne stehen, aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft, Ware von Gold und Silber und wertvollem Stein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach. Und alles Tuja-Holz und jedes Gerät aus Elfenbein und jedes Gerät aus kostbarem Holz und aus Kupfer und Eisen und Marmor und Zimt und Amum und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Und das Obst der Begierde deiner Seele ist von dir gewichen. Und all das Glänzende und das Prächtige ist dir verloren gegangen und man wird es nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen, weinend und trauern und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und jeder, der an irgendeinem Ort segelt, und Schiffsleute und so viele auf dem Meer beschäftigt sind, standen von fern und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die ihre Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Amen. Lass uns noch zusammen aufstehen zum Gebet. Unser großer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus für diesen Text, den wir eben gelesen haben, in dem du uns aufzeigen willst, was mit Babylon, was mit dieser Erde, mit diesem letzten großen antigöttlichen Weltreich passieren wird. Dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass dieses Weltreich und diese Welt keinen Bestand hat, weil sie durchdrungen und unter dem Fluch der Sünde steht. Du musst sie zerstören, du musst sie vernichten, um etwas völlig Neues zu schaffen, ein völlig neues Reich, in dem du in Gerechtigkeit herrschst und all diejenigen, die an dich geglaubt haben. Und so danken wir dir für diesen Text und beten von ganzem Herzen her: Öffne uns die Augen, dass wir diesen Text recht verstehen und vor allen Dingen auch anwenden auf unser Leben, auf das dieser Text, dein lebendiges und heiliges und irrtumsloses Wort, unsere Herzen und unsere Gedanken erneuert und auf Christus ausrichtet. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Wir haben nun in den letzten Wochen schon einiges über Babylon gehört und gelernt. Wir haben gesehen, dass Babylon in gewisser Weise von dem Antichristen regiert werden wird. Babylon wird sozusagen die Hauptstadt sein, von der aus der Antichrist regieren wird. Und somit wird Babylon die ganze Erde beeinflussen. Mit ihrem Weltsystem, mit ihren moralischen Werten, mit ihren religiösen Werten. Babylon wird in gewisser Weise religiös die Menschen auf dieser ganzen Erde verführen, aber gleichzeitig wird Babylon auch wirtschaftlich die Menschen in ihren Bann reißen, weil von ihr aus wird Wohlstand ausgehen. Und zwar nicht nur zu Teilen dieser Erde, sondern die ganze Erde, alle Könige der Erde werden profitieren von dem Wohlstand, von dem Reichtum, von dem Einfluss, den Babylon ausüben wird. Aber gleichzeitig wird Babylon auch eine Weltreligion aufstellen, wodurch alle Menschen und alle Könige auf dieser Erde, die nicht an Jesus Christus glauben und nicht Jesus Christus nachfolgen, verführt werden zu geistlicher Hurerei, zu Götzendienst. Wir haben aber auch gesehen, dass egal wie groß der Einfluss Babylons sein wird, egal wie mächtig Babylon sein wird, egal wie groß und erhaben und einflussreich Babylon sein wird, Babylon wird fallen. Das haben wir in den letzten zwei Bibelstunden sehr eindrücklich gesehen und gelernt. In der letzten Bibelstunde haben wir auch gesehen, dass ein Aufruf an das Volk Gottes erging, wo es hieß, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Also sondert euch ab von Babylon, wieso? Damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und unter das Urteil kommt. Das heißt, hier haben wir auch gesehen in gewisser Weise eine geistliche Aufforderung an uns heute, dass wir uns absondern und aussondern sollen von allem, was uns zum religiösen Götzendienst verleiten könnte. Dass wir uns von Weltsystemen und Ideologien und sonstigen Dingen auf dieser Erde absondern sollen, weil wir ein heiliges Volk sind, weil wir Gottes Volk sind. Wir sollen aus dieser Stadt hinausgehen. Heute, in den Versen 9 bis 20, die wir gelesen haben, beschreibt uns unser Text vier unterschiedliche Personengruppen und ihre Reaktionen über den Untergang Babylons. Wir haben letzte Woche gesehen oder vorletzte Woche, wie Babylon fallen wird, und jetzt sehen wir vier unterschiedliche Reaktionen von unterschiedlichen Personengruppen über diesen Fall Babylons. Erstens sehen wir die Reaktion der Machthaber in den Versen 9 und 10, wie sie reagieren auf den Untergang Babylons. Zweitens die Reaktion der Geschäftsleute, der Geschäftsmänner, die reich geworden sind unter dem Einfluss Babylons in den Versen 11 bis 17a. Drittens sehen wir die Reaktion aller Arbeitnehmer, also wirklich jeder Person, die in diesem Weltreich Unterhalt bekommt, in den Versen 17b bis 19. Und dann haben wir noch in Vers 20 die vierte Reaktion, die Reaktion derer, die im Himmel sind. Diese vier Reaktionen. Und die ersten drei Reaktionen beschreiben Personen, die unter dem Einfluss von Babylon profitiert haben und reich geworden sind. Und ihre Reaktion auf den Untergang Babylons ist Weinen und Trauern. Alle drei Personengruppen weinen und trauern aufgrund dem Fall von Babylon. Die vierte Personengruppe ist eine Personengruppe, die nicht reich geworden ist unter dem Einfluss Babylons, sondern die gelitten hat und teilweise sogar gestorben ist unter dem Einfluss Babylons. Und diese Reaktion ist anders wie die ersten drei. Denn diese Personengruppe freut sich oder soll sich freuen, wird aufgefordert, sich zu freuen über den Fall Babylons, weil Gott Gerechtigkeit wiederhergestellt hat. Diese vier Reaktionen wollen wir nun gemeinsam betrachten. Und wir dürfen nicht vergessen, liebe Gemeinde, dass die Offenbarung ein Buch, dieses Buch geschrieben wurde für die sieben Gemeinden und somit auch für uns. Dieses Buch ist ein Buch geschrieben für die Gemeinde und somit sollten und müssen wir uns heute Abend auch fragen, auch wenn diese Dinge, so wie wir glauben, in der Zukunft noch passieren werden, was hat das, was wir heute gelesen haben und studieren werden, für uns heute für eine Auswirkung, für eine Konsequenz? Was will Gott uns als Gemeinde durch diesen Text sagen, durch diese Reaktionen der Menschen über den Untergang Babylons? Und ich denke persönlich, dass dieser Text uns heute Abend eine Warnung sein soll, nicht die Dinge dieser Welt zu lieben, denn sie werden vergehen. Sie werden vergehen. Vielmehr sollen wir von diesem Text lernen, den Himmel und die Dinge im Himmel zu lieben und Schätze im Himmel zu sammeln, wo die Dinge nicht vergehen und nicht gestohlen oder verrotten werden. Und so wollen wir, nachdem wir den Text ausgelegt haben, auch einige praktische Anwendungen für unser Leben ziehen, wie wir lernen können, nicht die Dinge dieser Welt zu lieben, sondern die Dinge des Himmels. Nun zur ersten Reaktion in den Versen 9 und 10, die Reaktion der Machthaber. Hier lesen wir, und es werden über sie weinen und wehklagen. Hier sehen wir schon mal, das ist eine Prophezeiung über die Zukunft. Wer wird weinen und wehklagen? Die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden von fern stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Hier ist eine Reaktion von den Königen, also von den Machthabern, von den einflussreichen Personen, die zu dieser Zeit herrschen werden. Wir wissen bereits, dass es den Antichristen geben wird und unter ihm 10 Könige. Und wir können davon ausgehen, dass hier mit diesem Vers genau diese 10 Könige gemeint sein werden, die wehklagen und weinen werden. Aber gleichzeitig können wir auch sagen, dass alle Personen, die politischen Einfluss und politische Macht ausüben werden, Könige, Machthaber, weinen und wehklagen werden, wenn sie sehen werden, wie und dass Babylon gefallen ist. In Vers 9 wird uns erneut das Verhältnis zwischen den Königen und Babylon beschrieben. Hier heißt es, über die Könige der Erde, die Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben. Wiederum müssen wir verstehen, dass es hier geistlich gemeint ist. Hurerei, damit ist geistliche Hurerei gemeint. Also die Könige der Erde haben Babylon angebetet, anstatt dem lebendigen Gott die Ehre zu geben, anstatt dem lebendigen Gott zu dienen, anstatt dem lebendigen Gott Anbetung zu bringen, haben die Könige Babylon, dieser Stadt und diesem Weltsystem, die Ehre und die Anbetung gebracht. Und dem, der hinter diesem System steht, der Antichrist. Und sie haben mit ihr Üppigkeit getrieben. Das heißt, sie sind reich geworden. Sie haben profitiert von Babylon. Sie sind in den Luxus, in den Geschmack von Wohlstand gekommen. Das ist also sozusagen das Verhältnis, das die Könige mit Babylon haben. Und hier heißt es jetzt, dass sie weinen werden. Dass sie weinen und wehklagen. Und wisst ihr, es ist interessant, diese Begriffe weinen und wehklagen werden in der Bibel häufig, nicht immer, aber häufig verwendet in dem Zusammenhang, wenn Menschen getroffen sind von ihrer Sünde. Und aufgrund ihrer Sünde weinen sie und wehklagen sie. Die Könige der Erde weinen und wehklagen nicht aufgrund ihrer Sünde, sondern aufgrund des Verlustes, das sie erfahren haben. Und das ist erschreckend. Sie haben Wohlstand, sie haben alles bekommen von Babylon. Nun wird Babylon zugrunde gerichtet und erneut ein Akt der Gnade Gottes, um sie zur Umkehr zu führen. Und sie weinen und wehklagen nicht und tun nicht Buße aufgrund ihrer Sünde, sondern aufgrund des Verlustes, das sie bekommen haben. Was sie erfahren haben. Sie haben nicht auf die unzähligen Warnungen gehört, die zuvor zu ihnen gesprochen wurden, durch die 2 Zeugen, durch den Engel und durch all die Knechte, die Gott gesendet hat, um sein Evangelium zu predigen. Hier sollten sie auf die Aufforderung hören, die Jakobus uns in seinem Brief mitgeteilt hat, in Jakobus 4, die Verse 8 bis 10, wo es heißt, säubert die Hände ihr Sünde und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ja, die Könige haben sich gefreut. Sie haben in Üppigkeit gelebt. Und sie sollten aber aufhören, sich zu freuen und anfangen, traurig zu sein über ihre Sünde. Sie sollten sich unter die Hand Gottes demütigen, damit Gott sie erhöht. Aber sie haben nicht auf diese Warnung gehört oder sie werden nicht auf diese Warnung hören. Und deswegen wird Gott sie demütigen und wird Gott ihre Freude und ihr Lachen in Weinen und in Wehklagen verwandeln, aufgrund des großen Verlustes, das sie erfahren werden. Hier wird gesagt, dass wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen, also der Rauch, der durch die Zerstörung Babylons hervorsteigen wird. Nun, man kann hier spekulieren, man kann hier auch davon ausgehen, dass vielleicht durch einen Bombenhagel oder durch Krieg oder durch welche Situation auch immer Babylon in Schutt und Asche zerlegt wird und dadurch die ganze Stadt rauchen und brennen wird. Nun, dies sei mal dahingestellt, wie es passieren wird. Tatsache ist, dass Babylon zerstört werden wird. Und wie reagieren sie darauf? Vers 10. Und sie werden von fern stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, die große Stadt. Sie werden von fern stehen. Wisst ihr, solange mit Babylon alles gut gelaufen ist, solange Babylon ihnen die ganzen Güter gegeben hat, solange Babylon ihnen Macht und Reichtum gegeben hat, war alles gut. Da hat man sich die Hände gereicht, da war man Partner, da hat man zusammen gegessen. Aber jetzt steht man von Ferne da. Jetzt will man nichts mehr mit Babylon zu tun haben. Man will ihr nicht mehr helfen. Wieso? Aus Furcht vor ihrer Qual. Das heißt, sie haben Angst davor, dasselbe Schicksal oder dasselbe Urteil zu erfahren wie Babylon. Nein, 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 nein. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Hier sehen wir den egoistischen, selbstsüchtigen und profitsüchtigen Charakter, der die Menschen prägen wird in der Zeit, aber genauso auch heute. Genauso auch heute. Die Menschen sind selbstsüchtig, egoistisch und profitsüchtig. Und solange sie das bekommen, was sie wollen, schließen die Menschen mit jedem einen Pakt. Aber sobald es nicht mehr funktioniert, kennt man einander nicht mehr und ist man sogar einander Feind. Und hier wird sogar noch gesagt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Wir haben in der letzten Bibelstunde gesehen und heute kommt dieser Vers oder diese Aussage insgesamt dreimal, also von jeder Personengruppe, die weint und wehklagt, bestätigen diese Tatsache, dass in einer Stunde, und damit ist gemeint, in einem Nu, in einem Augenblick, in einem kurzen Augenblick, in einer kurzen Zeitspanne ist Babylon vernichtet worden. Diese große, mächtige, einflussreiche Stadt mit ihrem einflussreichen Weltsystem ist in einem Augenblick zerstört worden. Und da sieht man, wie wenig Macht der Mensch hat und wie groß und allmächtig Gott ist. Das haben wir letztes Mal gesehen in Vers 8. Denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Gott ist mächtig. Und deswegen ist die Trauer dieser Könige auch so groß. Und das ist die erste Personengruppe und die erste Reaktion, wie die Könige auf den Untergang Babylons reagieren werden. Lasst uns die zweite Personengruppe und die zweite Reaktion betrachten. Die Reaktion der Geschäftsleute in den Versen 11 bis 17a. Hier heißt es zunächst in Vers 11, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie. Wieso? Weil niemand mehr ihre Ware kauft. Also wir haben zunächst eine etwas oberflächliche Reaktion von den Königen der Erde gesehen. Dort wurde nur grob und oberflächlich beschrieben, dass sie weinen und wehklagen werden. Hier jedoch in diesen Versen 11 bis 17 wird uns etwas detaillierter beschrieben, wie die Kaufleute der Erde weinen und trauern und aus welchem Grund diese Personen weinen und trauern werden. Der Grund, wieso hier detaillierter beschrieben wird, wieso die Kaufleute weinen und trauern werden, ist, weil sie direkt betroffen sein werden von dem Untergang Babylons. Sie haben profitiert, sie haben ihren Unterhalt, ihr Lebensunterhalt von Babylon bekommen und jetzt stehen sie praktisch am Rande ihrer Existenz, weil Babylon nicht mehr existiert. Das wird uns in diesen Versen deutlich beschrieben. Hier ist die Rede von Kaufleuten der Erde. Damit sind Kaufmänner oder auch Großhändler gemeint. Das steht hinter diesem Begriff Kaufleute. Also im Grunde genommen Besitzer von Großkonzernen wie Schmuckläden, Textilläden, Lebensmittelindustrie, also die führenden Persönlichkeiten von Lidl, von Kaufland, von H&M, also die mächtigen Kaufleute von diesen Großkonzernen, das sind die Kaufleute, von denen hier geredet wird. Vielleicht gibt es dann andere Läden, aber ihr versteht den Gedanken dahinter. Also Männer und Frauen, die in hohen Positionen stehen und die reich werden aufgrund den Dingen, die sie kaufen und wiederum verkaufen. Und hier heißt es nun in Vers 11, sie weinen und trauern über sie, also über Babylon, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Dieser Begriff Ware, ich finde, Gerhard Mayer hat in seinem Kommentar gut zum Ausdruck gebracht, was hinter diesem Wort Ware zu verstehen ist. Ware, ich zitiere, für Ware steht das griechische Wort Gomosch. In Apostelgeschichte 21, Vers 3 ist die Schiffsladung gemeint. Eigentlich die transportierte Ladung oder Last oder Fracht, wobei es sich um den Transport durch Schiffe, Pferde, Esel oder Kamele handelt. Also zur damaligen Zeit, sämtliche Dinge, die transportiert wurden, entweder über das Meer oder über das Land, das ist mit dem Begriff Ware zu verstehen. Das heißt, hier handelt es sich um Kaufleute, die aus Babylon jegliche Waren, und wir werden gleich noch sehen, um welche Waren es sich hier handelt, transportiert haben. Und wir wissen, dass heutzutage nicht mehr durch Esel oder Pferde oder alte Holzschiffe Ware transportiert wird, sondern durch riesen Containerschiffe, durch Flugzeuge, durch LKWs werden Ladungen, werden Waren transportiert. Also durch Meer, Luft oder Landstrecken. Und hier sehen wir schon in gewisser Weise diesen Welthandel, der sein wird. Jetzt haben wir schon diesen Welthandel, aber wir profitieren von unterschiedlichen großen Ländern, von China und Amerika und Europa und so weiter und so fort. Hier wird Babylon die zentrale Figur, das zentrale Land, die zentrale Stadt sein, von der aus jegliche Ware kommen wird und in der ganzen Welt transportiert werden wird. Und diese Kaufleute, die reich geworden sind von Babylon, die ihre Ware gekauft hatten, weinen und trauern jetzt. Wieso? Die Stadt ist vernichtet worden. Die ganze Industrie ist vernichtet worden. Die ganzen Läden und all die Dinge, die diese Sachen hergestellt haben, sind vernichtet worden. Also kann auch niemand mehr zu diesen Kaufleuten kommen und ihre Ware kaufen. Und das ist der Grund, wieso sie weinen und trauern. Wiederum, nicht aufgrund ihrer Sünde weinen und trauern sie. Sie weinen und trauern nicht aufgrund dessen, dass sie erkannt haben, dass es ein Gericht Gottes ist und dass sie unter dem Gericht Gottes stehen und deswegen tun wir Buße und kehren um. Nein. Sie weinen und trauern, weil sie ihre Existenz verloren haben. Weil sie Geld verloren haben. Weil sie Reichtum und Einfluss verloren haben. Das ist der Grund, wieso sie weinen und trauern werden. Und Geschwister, es ist interessant, dass wir in unseren Tagen einen winzig, winzig, winzig kleinen Vorgeschmack von dem erfahren, was dort weltweit in einem unglaublichen Ausmaß passieren wird. Durch die letzten 2 und 3 Jahre, durch die Corona-Krise, aber auch jetzt durch den Krieg der Ukraine, merken wir, wie teilweise Dinge, Lebensmittel, aber auch sonstige Dinge knapp werden. Und nicht nur knapp, wir merken, wie sie teurer werden, wie die Preise steigen, nicht wahr? Und was ist euer Eindruck von den Menschen um euch herum? Weinen und trauern sie aufgrund ihrer Sünde und sagen, oh Mann, das ist ein Gericht Gottes und wir sollten lieber umkehren von unserem bösen Weg und uns zu Christus wenden und um Vergebung bitten. Naja, ich erfahre von den meisten Menschen, die nicht an Jesus glauben, Frustration, Angst, Panik und Aufregung. Wie viel mehr werden die Kaufleute zu dieser Zeit, wo absolut alles zerstört werden wird, trauern und wehklagen. Ich denke, wir können ein bisschen verstehen, was dort passieren wird. In den Versen 12 und 13 werden uns dann insgesamt 28 unterschiedliche Waren, 28 unterschiedliche Artikel beschrieben, die die Kaufleute aus Babylon exportiert haben und in andere Länder importiert haben. Und in Vers 12 werden uns 14 Edelwaren beschrieben, also 14 Waren, die von Wohlstand zeugen. Hier heißt es, Ware von Gold und Silber und wertvollem Stein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und alles Tuyaholz und jedes Gerät aus Elfenbein und jedes Gerät aus kostbarstem Holz und aus Kupfer und Eisen und Marmor. Nun, das waren zur Zeit von Johannes Edelwaren vor 2000 Jahren. Aber diese Edelwaren haben an Wert nicht verloren in den letzten 2000 Jahren. Auch heute noch ist Gold und Edelsteine und Perlen wertvolle Ware. Auch heute noch sind feine Leinwände, Kleidung wertvoll. Also nicht die Sachen aus dem H&M, sondern die etwas teureren Klamotten. Reiche Leute kleiden sich gerne in feine Leinwand, in Seide. Tuyaholz, Elfenbein, kostbares Holz, Kupfer, Eisen, Marmor, also Paläste und teilweise auch Häuser oder Villen von Kaufleuten und reichen Leuten sind verziert mit gutem und kostbarem Holz, mit Marmor, mit all diesen Dingen. Also wir brauchen nicht denken, dass hier irgendwas geistlich zu verstehen sei. Nein, das sind die Waren, die verlieren und verkaufen wird. Und das sind die Waren, die ihnen verloren gegangen sind. In Vers 13 werden uns 14 weitere Waren beschrieben, die einen etwas anderen Fokus geben. Und hier sehen wir den Fokus mehr auf einen religiösen und gottesdienstlichen Hintergrund, aber auch auf Ernährung und Lebensmittel. Hier heißt es, und Zimt und Ammon und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch. Diese Waren waren nicht nur im Alten Testament, sondern auch teilweise heute noch und vor allen Dingen dann auch im Reich des Antichristen Dinge, womit der Gottesdienst praktiziert wurde. Weihrauch und Zimt und Ammon, Räucherwerk, aber auch Wein und Öl. Wein und Öl stehen für Luxus, Wein und Öl stehen für absolute notwendige Lebensmittel. Wir merken es auch heute. Sonnenblumenöl wird immer teurer. Feinmehl und Weizen, Vieh, Schafe und Pferde und von Wagen, Leibeigene und Menschenseelen. Also auch Lebensmittel, Nahrung wird von Babylon her transportiert werden. Aber auch Pferde und Wagen, schöne Autos. Aber hier ist auch von Leibeigenen und von Menschenseelen die Rede. Also auch Sklaverei, Prostitution und sonstige Dinge. Also Babylon wird absolute Weltherrschaft ausüben und Einfluss ausüben über die ganze Erde mit diesen ganzen Waren. Und ich denke, diese 28 Waren sind nur ein kleiner Teil von dem, was von Babylon ausgehen wird. Und diese Kaufleute werden reich von diesen Dingen. Und jetzt weinen und trauern sie darüber, dass sie diese Waren nicht mehr bekommen und nicht mehr verkaufen können, weil Babylon zerstört worden ist. Dann lesen wir in Vers 14, in gewisser Weise, man geht davon aus, dass jetzt die Kaufleute, die dieses Urteil haben oder diese Reaktion haben, dass diese Kaufleute jetzt zu Babylon reden. Und hier heißt es, und das Obst der Begierde deiner Seele ist von dir gewichen und all das Glänzende und das Prächtige ist dir verloren gegangen und man wird es nie mehr finden. Also hier wird in gewisser Weise gesagt, Babylon, das Obst deiner Begierde, und hier ist mit diesem Wort Obst, sind reife Früchte gemeint. Und Babylon, all die Dinge, die Babylon verkauft hat, all die Dinge, wodurch Babylon reich geworden ist und so mächtig und stark geworden ist, die sie an die Kaufleute verkauft hat, das war das Obst ihrer Begierde. Das war, wie es hier heißt, die Begierde deiner Seele, das war die Lust ihrer Seele. Das war, wovon Babylon gelebt hat, wonach Babylon sich ausgestreckt hat. Und das ist jetzt von ihr gewichen. Also das heißt, ihr Lebensunterhalt, wodurch sie existierte, das, wodurch sie groß und stark geworden ist, ist von ihr gewichen. Und man wird es nie mehr finden. Das ist eine absolute Aussage. Hier wird nicht gesagt, man wird es eventuell nicht mehr bei dir finden. Höchstwahrscheinlich, nein. Hier heißt es, man wird es nie mehr finden. Der Abschnitt von Kapitel 18, die Verse 21 bis 24, beschreibt genau das. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche darauf detailliert eingehen werden, aber ich möchte diesen Abschnitt ganz kurz vorlesen. Ich denke, der Abschnitt ist selbsterklärend. Hier finden wir insgesamt 5 oder 6 Mal diese Wörter nie mehr. Und dieser Abschnitt ist sozusagen eine Illustration dafür, dass Babylon wahrlich nie mehr existieren wird nach diesem großen Gericht Gottes. Hier lesen wir, und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht niedergeworfen werden und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeten wird nie mehr in dir gehört werden. Und nie mehr wird ein Künstler irgendwelche Kunst in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle wird nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Nie mehr. Das sollte Babylon Angst und Schrecken einjagen, aber uns trösten. Gott wird sein Wort halten. Er wird diese große Stadt vernichten, um letztendlich sein ewiges Reich aufzubauen. In den Versen 15 und 16 ist nochmal von den Kaufleuten die Rede und wie sie reagieren werden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen, weinen und trauern und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Hier haben wir eine ziemlich identische Reaktion von den Königen. Sie werden von fern stehen. Also diese Kaufleute, die mit Sicherheit sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig in die Stadt hineingegangen sind, die Handel getrieben haben in der Stadt, die sehr, sehr nah bei der Stadt waren, stehen jetzt von fern, wollen nichts mehr mit der Stadt zu tun haben, haben Angst vor dem Untergang, vor den Qualen, haben Angst davor, unter dasselbe Urteil zu kommen. Das sind die Menschen. Wisst ihr, Jesus, er ist mitten in das Gericht Gottes hineingegangen, um uns zu retten. Er stand nicht von ferne und hat beobachtet, wie wir untergehen. Er kam in sein Eigentum. Er kam zu den Seinen. Er ist uns nahe geworden. Gott, der eigentlich unendlich weit weg ist von uns, kam zu uns und wurde uns nah. Und Johannes sagt, und wir haben ihn betastet. Und Jesus kam zu uns. Er kam nah zu uns, um das Urteil Gottes an seinem Leib zu tragen, damit wir befreit werden von dem Urteil. Wie viel anders ist Jesus? Wie viel anders sollten wir Christen sein als diese Menschen? Sie nehmen Abstand. Sie nehmen Abstand, weil sie Angst haben, dass das Gericht auch sie treffen wird. Aber es wird sie treffen. Und auch sie bestätigen diese Tatsache, dass in einer Stunde dieser große Reichtum gefallen ist. Also in einer Stunde, in einem kurzen Augenblick ist Babylon verwüstet worden. Das sind also die ersten zwei Personengruppen und ihre Reaktionen. Die Könige der Erde, die Kaufleute der Erde. Die Reaktionen sind ziemlich ähnlich. Und die dritte Reaktion finden wir in den Versen 17b bis 19. Das ist die Reaktion aller Arbeitnehmer. Hier heißt es, und jeder Steuermann und jeder, der an irgendeinem Ort segelt und Schiffsleute und so viele auf dem Meer beschäftigt sind, standen von fern und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen, wehe, wehe. Also das ist die dritte Reaktion von den Arbeitnehmern. Hier ist die Rede von Schiffskapitänen oder von den Steuermännern. Und das ist ein Begriff oder ein Wort, das für die Lenkung eines Schiffes teilweise benutzt wird. Also ein Lenker. Ein Steuermann ist derjenige, der in dem Schiff saß oder stand, um das Schiff zu lenken. Und damit sind die Kapitäne gemeint, also die Führer dieses Schiffes. Wir können sagen, alle Abteilungsleiter, alle Chefs sozusagen, alle Personen, die in Führungs- und Leitungspositionen stehen. Hier heißt es auch von denen, die an irgendeinem Ort segeln und die Schiffsleute. Und damit sind all diejenigen gemeint, die auf dem Meer tätig sind. Und wir müssen hier verstehen, dass das Meer und die Schiffsleute nicht nur für den Ozean steht, sondern für den Welthandel. Also wir haben gesehen, die Ware wird nicht nur über das Meer transportiert, sondern allgemein über das Meer, über das Land, über den Himmel, über den Flug. Und hier sind wahrscheinlich all diejenigen gemeint, die in diesem Welthandel eine Funktion haben, eine Führungsaufgabe haben, die davon profitieren. Und so viele auf dem Meer beschäftigt sind, also diejenigen, die in der Logistik arbeiten, im Gabelstapler sitzen und eine Ware von A nach B fahren, diejenigen, die an dem Kran sitzen und ein Paket auf das Schiff setzen, all diejenigen, die auf dem Schiff tätig sind, all diejenigen, die im Welthandel in irgendeiner Art und Weise tätig sind, diejenigen, die am PC sitzen und den ganzen E-Mail-Verkehr weiterleiten und alles organisieren und so weiter und so fort. Also wir merken, hier sind all diejenigen gemeint, die profitieren von diesem großen Welthandel. Was ist mit diesen Leuten? Sie standen von fern. Auch sie standen von fern. Also alle drei Personengruppen, die weinen und wehklagen, denken nicht einen Augenblick daran, Babylon zu Hilfe zu eilen. Nein, sie stehen von fern. Als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Sie warfen Staub auf ihr Haupt und riefen weinend und trauernd. Auch hier, Staub auf sein Haupt zu werfen, das ist ein Symbol, ein Bild des Alten Testaments. Wenn man teilweise über ein Unglück trauert, aber oftmals auch, wenn man über seine eigene Sünde oder das Volk, über die Sünde des Volkes weinte, warfen sie Staub auf ihr Haupt als Zeichen ihrer Reue. Was ist mit diesen Personen? Sie riefen weinend und trauernd und sprachen, weh, weh, die große Stadt, in der alle, die ihre Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit. Sie trauern wiederum darüber, dass dieser große Welthandel zerstört ist. Dass die ganze Welt, die von Babylon profitierte, nun nicht mehr von ihr profitieren kann. Das ist der Grund, wieso sie weinen und trauern. Und wiederum lesen wir, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. In einem kurzen Augenblick ist sie vernichtet worden. Also diese drei Reaktionen dieser ersten drei Personengruppe sind sehr identisch. Sie weinen und trauern aufgrund diesem großen Verlust, weil sie selbst davon profitiert haben. Es geht um ihr eigenes Wohl, es geht um ihren eigenen Wohlstand, es geht um ihr eigenes Glück, es geht um ihre eigene Existenz. Und deswegen weinen sie, weil sie alles verloren haben, was ihnen gut, lieb und teuer war. Nun lasst uns die vierte und letzte Personengruppe anschauen und ihre Reaktion über den Fall Babylons. Vers 20, das ist die Reaktion derer im Himmel. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Das ist eine etwas andere Reaktion wie die ersten drei, die wir betrachtet haben. Hier wird aufgefordert, hier wird ein Bereich, ein Ort und hier werden Personen in diesem Ort aufgefordert, sich darüber zu freuen, dass Babylon zerstört worden ist. Hier wird der Himmel aufgefordert, also der Himmel, damit ist nicht nur der Ort gemeint, sondern alle, die im Himmel sind, also die Engelwesen, die vier lebendigen Wesen, von denen wir schon gehört haben, die 24 Ältesten, von denen wir schon gehört haben, die ganzen Engel und Heiligen und Propheten und Apostel, die im Himmel sind, werden aufgefordert, sich zu freuen. Mit den Heiligen sind wahrscheinlich allgemein die Gläubigen gemeint, sowohl des Alten Testaments wie auch des Neuen Testaments. Wir werden Heilige genannt, Paulus. Und die Apostel schreiben den Christen, den Gemeinden, denen sie schreiben immer, und den Heiligen, die in Philippi sind, den Heiligen, die in Böbingen sind. Wir sind heilig, weil wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind durch die Wiedergeburt, durch die Erneuerung sind wir Heilige. Aber hier werden auch Apostel und Propheten angesprochen. Das ist eine besondere Personengruppe des Alten und des Neuen Testaments, die Gott berufen hat, um besondere Werkzeuge zu sein, sein Evangelium zu predigen. Und diese Personen und der ganze Himmel wird aufgefordert, sich zu freuen. Aber hierbei soll nicht eine gewisse Art von Schadensfreude in ihnen geweckt werden. In dem Sinne, freut euch endlich über den Untergang dieser Stadt, lacht über sie. Das ist nicht die Art und Weise, wie sie sich freuen sollen. Das ist nicht die Art und Weise, was uns der Text hier mitteilen will. Hier geht es vielmehr um eine Freude darüber, dass Gott endlich Gerechtigkeit ausgeübt hat auf der Erde. Und wir haben bereits im Laufe der Auslegung der Offenbarung gesehen, dass es nicht verkehrt ist, für uns als Christen dafür zu beten, dass Gott endlich Gerechtigkeit ausübt, dass Gott endlich sein Gericht in gewisser Weise über die Gottlosen und über die Unbußfertigen bringt. Was wir hier haben, ist in gewisser Weise eine Antwort auf das Gebet der Heiligen, die wir in Offenbarung 6 studiert haben. Lass uns diesen Vers nochmal lesen. Offenbarung 6, hier haben wir sozusagen das fünfte Siegel. Und hier sehen wir, die Seelen unter dem Altar, die geschlachtet worden sind, also die Märtyrer. Diejenigen, die unter dem antigöttlichen System, aber auch grundsätzlich aufgrund ihres Glaubens getötet wurden. Und hier heißt es in Vers 10 aus Kapitel 6, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist das Gebet der Heiligen in Offenbarung 6. Und jetzt antwortet Gott und sagt, ich habe die Stadt gerichtet, freut euch. Ich habe auf euer Gebet geantwortet, freut euch. Ich habe, was lesen wir in Vers 20 aus Kapitel 18? Denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Gott hat euch gerecht. Das, was euch angetan wurde, wurde von Gott jetzt gerecht. Deswegen freut euch. Seid nicht schadenfroh, aber freut euch darüber, dass Gott endlich Gerechtigkeit hergestellt hat. Dasselbe Wort, das die Offenbarung hier verwendet für Freude, wird in Offenbarung Kapitel 11, Vers 9 verwendet, aber in einem anderen Zusammenhang. In Offenbarung Kapitel 11, ich hoffe sehr, dass die meisten von euch noch wissen, was in Offenbarung Kapitel 11 passiert ist. Dort ist die Begebenheit der zwei Zeugen, die aufstehen und das Evangelium predigen und getötet werden. Und dann lesen wir in Offenbarung 11, Vers 9, und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Das ist dasselbe Wort, das hier verwendet wird in Offenbarung 18, Vers 20. Also hier freuen sich die Gottlosen über den Tod der zwei Zeugen. Sie freuen sich über den Märtyrertod. Sie frohlocken, sie senden sich teilweise Geschenke. Bei uns in Offenbarung 18, Vers 20 sehen wir das Gegenteil. Jetzt freuen sich die Heiligen. Jetzt freuen sich diejenigen, die unterdrückt und getötet wurden, über ihren Fall. Und sehen wir, das ist eine Wahrheit, die wir in der Schrift sehr häufig lesen. Als Christen leben wir auf dieser Erde meistens unter Bedrängnis, meistens unter Bedrückung, meistens unter Trauer, Beschwerde, Ängste, Nöte. Und die Gottlosen freuen sich meistens. Ich glaube, ich habe heute oder gestern Psalm 73 erst gelesen. Wir kennen alle diesen Psalm, nicht wahr? Von Asaf. Und er sagt, oh Mann, wenn ich die Gottlosen anschaue, dann sehe ich, dass es ihnen gut geht. Sie sind dick und fett und sie haben keine Sorge, haben Geld ohne Ende. Und ich sehe und ich denke mir, was? Ich bin ein frommer Mensch und mir geht es so schlecht. Ja, das ist normal auf dieser Erde. Aber die Ewigkeit zeigt uns ein anderes Bild. In der Ewigkeit werden wir diejenigen sein, die uns in alle Ewigkeit erfreuen an Gott und seiner Güte. Und die Gottlosen, denen es auf dieser Erde gut ging, werden in alle Ewigkeit Höllenqualen erleiden. Und das darf uns fröhlich stimmen, liebe Geschwister. Auch wenn wir jetzt durch mancherlei Trübsal gehen, wir werden uns mit unaussprechlicher Freude freuen, wenn wir einst oben sein werden. Wir haben also in diesem Abschnitt drei Reaktionen der Trauer und des Weinens gesehen und eine Reaktion der Freude und des Jubels. Also diejenigen, welche die Erde lieben, diejenigen, die die Dinge dieser Erde lieben, werden trauern und weinen, wenn ihnen diese Dinge genommen werden. Aber diejenigen, die den Himmel lieben und ihren Herrn und Erlöser Jesus Christus lieben, Die werden auf dieser Erde vielleicht teilweise Traurigkeit haben, aber dafür im Himmel ewige Freude. Und meine Frage an dich heute Abend ist, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Hängt dein Herz an irdischen Dingen, an den irdischen Gütern, an den Dingen, die dir auf dieser Erde Freude bereiten? Oder hängt dein Herz an Christus und an den Dingen, die ihm wohlgefällig sind, die seinem Willen entsprechen, die himmlischen Ursprungs sind? Und wenn dein Herz an den irdischen Dingen hängt, dann wirst du einen großen Verlust erleiden, wenn dir diese Dinge genommen werden oder spätestens, wenn du stirbst. Aber wenn dein Herz wirklich im Himmel bei Christus ist, dann wird dir selbst irdischer Verlust nicht so schwer erscheinen, weil du genau weißt, im Himmel wirst du es zurückbekommen. Und so will ich abschließend drei Bibelstellen, wenn uns die Zeit reicht, betrachten, die uns ermutigen und helfen sollen, als Christen auf dieser Erde für den Himmel zu leben. Die erste Stelle finden wir in 1. Johannes 2. 1. Johannes Kapitel 2. Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist genau das, was Babylon und die Kaufleute und Könige getan haben. Sie hatten ihre Lust an der Welt und nicht an dem Willen des Vaters. Als Christen sollen wir uns unterscheiden. Wir sollen unsere Lust nicht an der Welt haben, sondern an dem Willen des Vaters. Und das Wort Liebe, das Johannes hier verwendet, ist eine aktive Liebe. Es ist eine Liebe, die beschreibt, wie ich mich zu etwas oder jemanden hingezogen fühle. Wir könnten auch übersetzen, hab kein Gefallen an der Welt. Fühl dich nicht hingezogen zu den Dingen dieser Welt, sagt Johannes. Und mit der Welt meint Johannes die gefallene Welt mit ihren sündigen Reizen. Also wir leben in der Welt. Wir dürfen nicht denken, dass wir uns irgendwie abkapseln müssen oder wie auch immer aus dieser Welt scheiden müssen. Das ist nicht das, was Johannes sagt. Er sagt, habt nicht eure Lust, begehrt nicht die sündigen Dinge dieser Welt, begehrt nicht die sündigen Reize und Lüste dieser Welt. Die Lust des Fleisches und die Lust der Augen. Nun, die Lust der Augen, sie vergeht. Manche haben eine Augenlust Autos und sie begehren Autos und holen sich vielleicht ein Auto nach dem anderen und versuchen ihre Befriedigung zu bekommen, diese Autos zu haben oder andere Dinge. Aber irgendwann mal verliert auch die Lust unserer Augen den Reiz der Dinge, die wir begehren. Spätestens wenn wir tot sind, begehren wir diese Dinge nicht mehr mit unseren Augen. Oder die Lust des Fleisches. Und damit sind auch sexuelle Lüste gemeint. Auch diese sexuellen Lüste, sie werden vergehen. Auch sie verlieren irgendwann mal ihren Reiz schon hier auf dieser Erde und spätestens, wenn wir tot sind. Johannes sagt hier, all das, die Lust der Welt vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt bestehen. Und das ist wichtig. Das Wort, das Johannes hier verwendet für Wille, also der Wille Gottes. Dieses Wort Wille bedeutet ebenso ein starkes Begehren zu haben. Es drückt einen starken Wunsch, Lust oder Gefallen aus. Also Johannes sagt hier, habe deine Lust, habe dein Begehren, habe dein Verlangen nach dem Willen Gottes. Er stellt hier die zwei Dinge gegenüber und sagt, hab kein Begehren zu den sündigen Dingen der Welt, sondern begehre nach dem Willen Gottes. Das ist der Kampf, in dem wir als Christen stehen. Einem Ungläubigen musste man das nicht sagen. Ein Ungläubiger hat kein Begehren nach dem Willen Gottes. Wir als Christen, wir stehen in diesem Zwiespalt, wir stehen in dieser Gefahr, wir stehen in diesem Kampf, Dinge dieser Welt zu lieben. Aber wir sollten unsere Lust, unser Verlangen nach Gott haben. Und wenn wir Gottes Willen tun und seinen Willen wird uns in der Bibel offenbart, wenn wir nach Heiligkeit streben, wenn wir in seinem Reich mitwirken, wenn wir seinen Willen tun, dann werden wir Früchte für die Ewigkeit sammeln. Das ist die zweite Stelle, die wir noch betrachten wollen. Matthäus 6, ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Nun, Babylon hat sich Schätze auf dieser Erde gesammelt. Und es kamen vielleicht nicht Motten und Rost und Diebe, aber es kamen Bomben und ihr Besitz wurde genommen. Und ich denke, jeder von uns kennt es. Vielleicht nicht unbedingt Motten, die unsere Kleider zerfressen, aber Löcher, die kommen und unsere Kleider werden alt. Wir wissen, dass teilweise Autos oder sonstige Dinge rosten, Schätze auf dieser Erde rosten. Vielleicht hat der eine oder andere sogar schon die Erfahrung gemacht, dass er beklaut wurde. Also wir wissen, wovon Jesus hier redet. Wir wissen, dass irdischer Besitz vergänglich ist. Das Paradoxe dabei ist, dass die meisten Menschen genau darauf ihre ganze Hoffnung setzen, was zu 100% vergänglich ist. Und Jesus sagt, es gibt einen Ort, an dem du höchstpersönlich Schätze sammeln kannst, die nicht verrosten und die nicht von Motten gefressen werden und die auch nicht geklaut werden können. Und das ist der Himmel, der Ort, an dem ich höchstpersönlich bin und auf deinen Schatz aufpasse. Und das sollte uns schon Ansporn genug geben, darüber nachzudenken. Ich liebe die Dinge, die ich habe. Ich mag mein Turan, der teilweise schon rostet. Und ich mag es auch gerne zu essen und ich mag auch Klamotten. Also wir müssen die Bibel richtig verstehen. Gott sagt nicht, wir sollen diese Dinge hassen. Aber wir sollen diese Dinge nicht auf den Platz stellen, der Gott alleine gehört. Also fahr dein Auto und zieh deine Klamotten an und ess dein gutes Essen, aber häng dein Herz nicht daran, sondern häng dein Herz an Gott und suche seinen Willen und sammle dir Schätze im Himmel. Und im Kontext hat Jesus in der Bergpredigt davon geredet, dass wir anderen Leuten geben sollen. Wir sollen freigebig sein. Er redet davon, dass wir beten sollen und wie wir beten sollen. Er redet davon, dass wir fasten sollen. Und das sind so unscheinbare Dinge in unseren Augen, aber für Jesus Christus sind diese Dinge so wertvoll, dass er sagt, das sind eigentlich die Schätze, die wir im Himmel sammeln können. Wenn wir anderen Menschen von unserem Wohlstand und Reichtum abgeben können, wenn wir für andere Menschen beten, wenn wir fasten, wenn wir auf Dinge bewusst verzichten, um sein Reich zu bauen, sammeln wir uns Schätze im Himmel. Und aus welcher Kraft und aus welcher Motivation sollen wir dies tun? Das ist die dritte und letzte Stelle, Kolosser Kapitel 3, ab Vers 1. Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also hier, liebe Geschwister, das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Also wir trachten nicht nach dem Willen Gottes und wir sammeln uns nicht Schätze im Himmel, um die Gunst Gottes irgendwie zu erarbeiten oder zu verdienen. Sondern Paulus sagt hier, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, mit anderen Worten, wenn ihr zu neuem Leben erweckt worden seid, wenn ihr wiedergeboren seid, wenn ihr durch den Glauben an Jesus Christus erneuert worden seid, dann sucht, was droben ist. Dann werden wir den Willen Gottes tun. Dann werden wir uns Schätze im Himmel sammeln. Nicht um seine Gunst zu erarbeiten, sondern weil wir eine neue Schöpfung sind. Weil Gott uns neu gemacht hat. Weil wir neue Empfindungen haben, neue Gefühle, neues Verlangen. Weil wir komplett neu geworden sind. Deswegen werden wir automatisch nach den Dingen trachten, die im Himmel sind. Wir werden nach den Dingen sinnen, die im Himmel sind. Das soll dich und mich motivieren. Und ich hoffe sehr, dass wir heute Abend diese zwei Seiten gesehen haben. Babylon und die drei Reaktionen von den Königen, von den Kaufleuten, von den Arbeitnehmern, wie sie trauern und weinen. Wieso? Weil sie die Welt geliebt haben, weil sie sich Schätze auf dieser Erde gesammelt haben und weil ihnen all das genommen wurde. Und ich hoffe sehr, dass wir ermutigt wurden, die Schrift zu studieren und den Willen Gottes zu erforschen und mit aller Kraft für ihn zu leben, um uns ewige Schätze im Himmel zu sammeln, damit er dadurch alleine verherrlicht wird und wir uns einst mit unaussprechlicher Freude freuen können, wenn wir bei ihm sind. Amen.